In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich über den neuen Chief Investment Officer für Deutschland. Wir haben einige Kandidaten, die wir in den Ring werfen. Wir reden über Pfizer, wir reden über Capgemini und wir sprechen im Deep Dive sehr ausführlich über das Angebot für Privatanleger in Private Markets bzw. Private Equity zu investieren. Viel Spaß beim Zuhören.
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Paul, schön, dass du heute live und in Farbe neben mir sitzt.
Ja, total gerne und vor allen Dingen, dass du auch wieder neben mir sitzt. Letzte Woche musstet ihr mir alleine zuhören, diese Woche wird es gleich wieder 120% besser.
Genau, ich entschuldige mich, ich war unterwegs, ich war in Frankfurt letzten Dienstag auf der BEX, also quasi Branchen-Fintech-Treffen vor Ort, war sehr, sehr nett gewesen und habe mir dann natürlich direkt am Donnerstag die Folge von Paul angehört und fand es natürlich, wie wahrscheinlich auch ihr, sehr, sehr gut. Also nochmal vielen Dank, Paul, dass du da eingesprungen bist.
Ja, total gerne. In New York im Hotelzimmer aufgenommen. Deswegen hat es vielleicht gehalten ein bisschen. Aber gut.
Der Ton war überragend gut. War gut. Ich überlege gerade Überleitung Hotel New York Hotelzimmer. Friedrich Merz will einen Chief Investment Officer für ganz Deutschland einführen, beziehungsweise hat es vorgeschlagen. Ich glaube, bevor wir auf den Kandidaten eingehen, den er im Sinn hat, lass uns noch mal kurz brainstormen, wer denn so als Chief Investment Officer in Frage kommt.
Mir fallen da ganz, ganz viele Leute an.
Findest du, es ist ein Zufall, dass jetzt Jan Marschalek wieder erkannt wurde?
Erster Tipp. Ich glaube, dann hätten wir, also das wäre viel möglich mit Jan, also Finanzinnovation und kreative Buchführung und solche Sachen. Ich glaube, Bürokratieabbau wäre dann auch möglich. Ja. Also man könnte da sehr viel tun. Ich glaube, er würde wahrscheinlich auch also Sachen wie irgendwie Berichtspflichten und so weiter eindampfen.
Ja, wahrscheinlich auch Beziehungen gen Osten wären auch besser. Gut.
Alternativ, wir fallen eine ganze Reihe von Leuten ein. Also Jan hast du jetzt schon erwähnt. Ich finde Florian Homs auch ganz, ganz stark.
Ja.
Der dann wahrscheinlich als allererstes das Rauchverbot im Bundestag aufheben würde.
Ja.
Das wäre auch nochmal was.
Oder er würde sozusagen, hätte wieder die Privilegien wie Helmut Schmidt.
Ja, genau. Das geht natürlich auch. Genau. Mir fallen ganz viele ein. So aus der Tech-Ecke.
Frank Thelen,
das wäre natürlich.
Er ist eine große, große Empfehlung. Er ist eine Bereicherung für die Höhle der Löwen-Jury.
Ja.
Nicht.
Und. Ja, ich schaue es mir manchmal mit einem Auge an und denke mir so, oh. Aber
es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wenn dann da so weiß nicht, so ein Paar sitzt, was so nebenberuflich gegründet hat für ihre, weiß ich nicht, veganen Backform.
Ja.
Und er dann erzählt, dass sie das Gründertum in Schmutz ziehen, weil sie ja das nebenberuflich machen. Das ist toll.
Auch die Bewertung, wenn dann irgendwie so ein eingeschüchterter Mensch da steht und sagt, er würde gerne für so und so viel Prozent. Was?
Ja.
Wo er dann rumschimpft. Genau. Nee, so jemanden, finde ich, brauchen wir auf jeden Fall. Das würde uns deutlich bereichern. Ich finde sonst, mir fällt immer noch ein, Dieter Bohlen wollte ja mal, als Elon Musk Doge ein Chef wurde.
Stimmt, da haben wir drüber geredet, glaube ich.
Da war die Bild-Zeitung ganz vorne dabei und hat gesagt, was ist mit Dieter Bohlen? Ich finde, Dieter Bohlen als Chief Innovation Officer, das wäre schon eine spannende Besetzung.
Das wäre spannend, ja. Gut. Schickt uns gerne
eure
Vorschläge, ernst und sowie nicht ernst gemeint. Natürlich ist alles ernst gemeint, was wir gerade gesagt haben.
Hendrik und ich sind raus leider, nur könnt ihr euch die E-Mail sparen.
Genau, wir haben leider keine Zeit.
Keine Zeit.
Obwohl Fritze Merz angefragt hat.
Genau, natürlich.
Aber lass uns doch gerne drauf eingehen, und zwar ist ein Altbekannter im Spiel.
Es geht um Jörg Cookies, der sozusagen schon in den letzten Tagen jetzt so ein bisschen zum Frontrunner wurde. Wir zeichnen auf am Dienstag, 23. September abends. Jemand, der tatsächlich aus der Investmentwelt kommt, lange bei Goldman Sachs war, der auch politische Erfahrungen hat im letzten
Finanzminister.
Kabinett. Genau, als Finanzminister kurzzeitig, muss man sagen, aber immerhin.
Vielleicht, jetzt weiß ich es. Also es wäre doch eigentlich die Möglichkeit für Christian Lindner jetzt doch wieder in die Politik zu kommen, oder?
Ja, aber der betreibt, glaube ich, unter falschem Namen Porsche-Ersatzteil-Shop irgendwo. Ich weiß es nicht, ja. Oder ein Instagram-Meme-Account. Ich glaube, der hat gerade andere Themen auf der Agenda. Ich finde ja, genau, jetzt können wir uns endlos rum. Aber ich glaube tatsächlich, interessant ist ja auch nochmal die Frage, was mit KT zu Gutenberg ist. Der ist doch auch großer Investment-Fan.
Ja, der hat ja auch eine relativ, also was heißt relativ, eine sehr passable Karriere ja quasi nach seiner politischen Laufbahn hingelegt. Nachdem er ja von Deutschland, von jeglichen Medien niedergeschrieben wurde, aufgrund von Doktortitel und ist er nicht in den USA?
Oder? Ja, der ist viel, also auch in Deutschland, aber hauptsächlich in den USA. Ich habe ihn 2016 mal während der Trump-Wahl interviewt fürs Handelsblatt. Das war ehrlicherweise ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also ich, das könnte ich mir tatsächlich,
also ich meine grundsätzlich, ich glaube, man hört so ein bisschen raus, auch wenn es, ich glaube, man sollte auf jeden Fall jemanden da hinsetzen, der auch, ich sag mal, den Stallgeruch mitbringt, der Erfahrung hat, der nicht schon Oberbürgermeister in Tutzing war, sondern auch wirklich jemand, der vielleicht bis zu seinem 60. Lebensjahr in irgendwelchen DAX-Vorständen rumgesessen hat und mal ein bisschen Ahnung hat.
Ja, oder jemand Junges aus Startup-Welt wie Sie, weil es gibt genug kluge Köpfe in Deutschland, das Problem ist immer nur, dass
wir sie nicht... Valentin Steifer doch Zeit.
Genau, ja. Genau, die Option gibt's auch, ja.
Ja, also sehr, 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 sehr spannendes Thema, aber grundsätzlich genau. Also ich glaube, dass der Cookies sich da auf jeden Fall angeboten hat und ich glaube auch für den SPD-Finanzminister hat er auch einen relativ guten Job gemacht.
Ja, also kurze Laufbahn, aber ja.
Genau, auf jeden Fall. Also hat zumindest angedeutet.
Und über die Bank hinweg auch beliebt. So, genug.
Reicht mit dem Intro.
Genau.
Ins Bigger Picture. Pharma-Riesen kämpfen um Abnehmmarkt.
Ja, es wird heißer im Abnehmmarkt. Und zwar Pfizer übernimmt Metsera, also ein Pharmakonzern, Konkurrenten würde ich jetzt nicht sagen, für bis zu 7,3 Milliarden Dollar. 40% Aufschlag gegenüber dem Aktienpreis, zu dem Metsera aktuell noch gehandelt wurde. Und genau, also ist ein riesen Meilenstein auch für Pfizer.
Es ist, ich meine, man sagt ja immer Pharma so ein bisschen antizyklisch, es ist auch ein antizyklischer Deal. Ich meine, Novo Nordisk ist ja nach unten gerauscht, die sind wenn wir reden über Abnehmmarkt, also über diese Abnehmspritze, die ja Novo Nordisk in unfassbare Höhen geschossen hat im Aktienkurs.
Ja.
Jetzt ist das alles ja so ein bisschen wieder auf dem Boden zurück.
Genau.
Erholung, ja, war natürlich schon da, aber trotzdem denkt Pfizer, oder sagt Pfizer, das ist auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt.
Richtig. Und spannend ist natürlich auch die Pharmakonzerne in den USA stehen ja auch unter Druck. Also mit einer Trump-Regierung, die mit Robert Kennedy einen eher pharmakritischen Gesundheitsminister.
Sehr, sehr nett gesagt.
Ja, ich versuche mich da.
Du möchtest nochmal einreisen.
Ja, genau. Ich war letzte Woche da. Ich will nicht nochmal befragt werden. Nein, genau. Ich glaube, da ist natürlich gerade den Pharmakonzernen klar, dass das jetzt vielleicht auch eine Zeit ist, um weniger aufzufallen, ein bisschen Füße stillzuhalten und vielleicht sich Themen zu widmen, die so große Zusprache haben, dass sie da relativ auf Konsens, aus gesellschaftlichem Konsens heraus agieren. Und da sind natürlich so Themen wie Abnehmen, Produkte relativ beliebt. Ich glaube, jetzt alles, was so in Richtung Impfstoffe und so geht, da werden wir vielleicht etwas weniger Übernahmen sehen oder zumindest weniger große öffentliche Verlautbarungen dazu.
Werden wir beobachten. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar hast du ein Beispiel mitgebracht vom Corporate Bond Markt und zwar Capgemini Anleihe 400% überzeichnet.
Ist tatsächlich so und Capgemini ist ein französisches Unternehmen. Ja. Sehr, sehr groß. Man unterschätzt immer, wie groß.
Ja. Unternehmensberatung, ne?
Unternehmensberatung, aber mit über 100.000 Mitarbeitenden. Könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, die genaue Zahl. Ich habe es jetzt nicht vor Kopf, aber ich glaube, es sind deutlich, deutlich drüber. Und genau, es ist ein Unternehmen, was in der Beratung tätig ist, hat eine Anleihe ausgegeben, die jetzt zu 400% überzeichnet war, also viermal. Genau, also 17,4 Milliarden Euro Nachfrage für eine 4 Milliarden Anleihe ist schon ordentlich. Das Spannende nochmal dran, neben dem Fakt, dass Anleihen, also hier Corporate Bonds jetzt doch wieder sehr interessant sind, ist, dass Capgemini natürlich, wie du sagst, eine Beratung ist, die jetzt ja eigentlich auch mit KI sich nochmal vielleicht Fragen stellen muss, wie das Geschäftsfeld in Zukunft aussieht. Also eigentlich ein positives Signal für Corporate Bonds und für die Beratungswelt.
Ja, super, super spannend und eine schöne Geschichte für das Unternehmen, Paul.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Deep Dive.
Zum richtigen Deep Dive heute, angekündigt letzte Woche.
Genau, ich hab ja den Podcast gehört mit dir und ich habe mich schon seitdem quasi kein Auge zubekommen, weil jetzt kommt der Deep Dive zum Thema Private Markets. Es wurde sich gewünscht aus der Deals Crunch Community, dass wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer reingehen.
Genau. Und vielleicht auch da nochmal vorweg, erstmal, ne, wir machen natürlich keine Anlageberatung und auch wenn hier jetzt wir stark mit Now-Vertretung am Tisch sitzen, ich glaube, wir machen jetzt eine faktische Analyse mal und schauen mal, was
für
Fonds drin sind.
Ich glaube, genau, das ist nochmal aus Transparenzgründen.
Genau.
Gut gesagt, ne? Also ich bin bei Now tätig für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, um da vielleicht irgendwie ein, zwei Worte vorwegzuschicken, finden, es ist durchaus positiv und auch lobenswert, dass jetzt das ganze Thema in den Massenmarkt sozusagen getragen wird. Also das, ich sag mal, Aufmerksamkeit auf dem Thema bringt am Ende eher dem Kunden was. Und zwar, wenn man mal so ein bisschen weiterdenkt, also jetzt mal komplett losgelöst davon, welche Produkte angeboten werden, zeigt das den Asset Managern, okay, es ist Interesse da und dann wird natürlich geschaut, okay, wie werden diese Produkte angenommen und wenn diese Produkte auch vom Markt angenommen werden, wird man, die Frage ist, ob man irgendwann in die Richtung von ETF-Kosten wird man wahrscheinlich niemals laufen, aber es wird sicherlich was an der Preisschraube gedreht werden, denn wo Konkurrenz ist, werden Fondsanbieter auf den Markt kommen, auch die Großen werden mit ihren Preisen runtergehen, wenn Volumen drauf ist, denn am Ende wird drum gekämpft und dementsprechend, das ist ein bisschen, ich sag mal, Zukunftsgeplänkel, aber diese Aufmerksamkeit hilft am Ende auch dem Endverbraucher. Und das einmal so vorweggeschickt, dass das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für die Branche ist.
Richtig, genau. Und ich glaube, zeigt ja auch einfach, dass das Interesse in Deutschland steigt, ne? Also ich glaube, das ist eine spannende und eine gute auch letztlich Bewegung. Okay, steigen wir ein. Wir haben, glaube ich, zwei, auf die wir besonders schauen. Das ist einmal Scalable, es ist und Trade. Mhm. Daneben gibt es natürlich die Funds, die über euch kaufbar sind und handelbar sind. Und es gibt auch Liquid noch als Konkurrenz.
Genau.
Oder als Anbieter. Und vielleicht schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Wir gehen jetzt nicht in die allerletzte Fußnote, aber einmal so ein bisschen den Überblick.
Ja, genau. Also wir können gerne mal reingehen. Also die aufmerksamen Zuhörer wissen ja, es gibt im Private Equity Bereich, also wir reden nur über die Private Equity Fonds, gibt es natürlich auch immer Unterschiede, ne? Also je nachdem Direct Investment, Co-Investment, da werden jetzt alle so Begriffe fallen, wenn dazu Fragen aufkommen. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Also wenn wir uns das Ganze mal angucken, wir mit Scalable starten. Also ganz grundsätzlich Asset Managers, BlackRock, also vielleicht haben wir auch direkt, also keiner der Anbieter, den wir jetzt sozusagen vorstellen, die verwalten die Fonds nicht selber, sondern es sind natürlich immer die großen Asset Manager und bei Scalable ist es BlackRock, der größte Asset Manager der Welt. Strategisch stehen dahinter Co-Investments, BlackRock geht dort nicht als sogenannter Lead-Investor sozusagen rein, sondern beteiligt sich an anderen Deals und nimmt sich sozusagen die Co-Investments ins Portfolio. Zielrendite, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, bisher ist dort keine kommuniziert. Großer Unterschied zu den anderen Fonds, die wir jetzt gerade haben, du hast dort eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro. Danach ist ein Sparplan möglich und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen anschauen Richtung Kosten sind wir dort bei, jetzt muss ich die Unterlagen einmal finden, haben wir da eine Management und Service Kosten von 2,3% PA plus nochmal Performance von 1,5% PA. Soweit ich weiß, nimmt Scalable keinen Ausgabeaufschlag und auch keine Verkaufsgebühr, beziehungsweise wahrscheinlich die obligatorischen, die man eh bezahlt, wie jetzt, wenn man eine Aktie kauft. Das ist sozusagen der Fonds.
Genau, vielleicht nochmal ein Level drunter. Was liegen da an Firmen drin in diesem Investment? Also unter anderem Nordanglia, da hatten wir vor einem Jahr, glaube ich, drüber berichtet. Mhm. Nordanglia ist ein Unternehmen, das eigentlich internationale Schulen, internationale Bildungsinstitute, Universitäten und so kauft, die global operieren. Und das sind natürlich total interessante Unternehmen, weil letztlich gerade in internationalen Kontexten, also da sind Schulen in Hongkong, Singapur und so dabei, die natürlich regelmäßigen Cashflow haben, relativ viele stabile Kundenbeziehungen zu wohlhabenden Eltern und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein Business, was da drin liegt. Wir reden über Minenfirmen, also Freeport und Arconic im Metallbereich in der Produktion, über Healthcare. Also es ist ziemlich divers, ne? Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Es ist nicht.
Genau, das ist also ganz klassisch, ne? Also du hast verschiedene Sektoren im Fokus, Technologie, Healthcare, Konsumgüter, so klassisch defensivere Sektoren, also klassisches Buyout, Growth Fund, also Late Stage Private Equity. Ich sage immer ganz gerne irgendwie so, dass das die langweiligen Firmen, so die aber halt kontinuierlich dort ihre Marktfelder sozusagen haben. Vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, der Fonds hat eine Lockup-Frist, also das dauert 2 Jahre nach Fondsauflage, bis man sozusagen das erste Mal verkaufen kann, dann Rückgaben meine ich quartalsweise. Ja. Das zu dem Angebot, was es bei Scalable gibt. Und dann lass uns gerne weitergehen zum Angebot von Trade Republic. Ich glaube, das hat jetzt auch jeder mitbekommen, es wird ja groß und breit darüber berichtet und jeder hat sicherlich auch schon die schönen Erklärvideos von Luciano gesehen, wo er in einem Restaurant sitzt und über Private Markets philosophiert.
Was ja tendenziell toll ist, wenn jemand in einem Restaurant sitzt und über Private Markets spricht, da haben wir nichts.
Das ist gar nicht verwerflich, das ist super gut. Und genau, lass uns hier mal schauen. Trade Republic ist rausgegangen mit 2 Private Equity Fonds. Das wird zum einen EQT. EQT ist ein Private Equity Anbieter aus Stockholm, Schweden. Und einmal Apollo. Sollte den Zuhörern ein Begriff sein, das sind die, die sich mit RWE zusammengetan haben und in die Infrastruktur investiert haben. Allerdings wird hier nicht in Infrastruktur investiert, sondern in Private Equity. Gehen wir mal zum Equity Fund. Also, von der Struktur her, das ist ein Dachfonds mit dem Fokus auf Equity-eigene Fonds, bedeutet, es ist ein Dachfonds im Equity-Universum, der in bereits bestehende und wahrscheinlich dann auch zukünftige Equity-Fonds investiert. Zielrendite sind 12%. Fonds neu, dementsprechend gibt es noch keine Historie, wie der bisher performt hat. Fairerweise müssten wir tatsächlich auch nochmal schauen, ob es schon Preise beim BlackRock-Fonds gibt. Da bin ich ehrlicherweise auch gerade überfragt, ob es da schon eine Performance gibt. Wolltest du was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, genau, einmal die Zielrendite erklärt. Ich glaube, das ist schon wichtig auch zu sagen. Ne? Also Zielrendite klingt ganz toll, ist aber natürlich erstmal auch ein Zielwert, auf den die das Unternehmen hinarbeitet. Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen. Was passiert, wenn diese 12% nicht erreicht werden? Oder vor allen Dingen, was passiert, wenn ein Fonds es schafft, da drüber zu liegen?
Also wenn der Fonds es nicht schafft, die 12% zu erreichen, dann passiert nichts, außer dass man weniger Geld verdient hat. Wenn er da drüber liegt, kommt so ein bisschen drauf an. Also meistens ist die Zielrendite ja nicht die sogenannte Hurdle Rate. Das ist jetzt mal wirklich sehr, sehr viele Fachbegriffe, die wir hier reinbringen. Also es gibt bei diesen Fonds immer noch eine gewisse Schwelle, die, wenn die überschritten ist, wird eine Performancegebühr gezahlt oder wird fällig. Denn am Ende möchte der Fonds ja eine Überperformance generieren. Die möchte ja auch der Anleger haben. Dementsprechend lässt sich der Fonds das auch bezahlen. Das ist im Private-Market-Bereich ist das gang und gäbe.
Genau.
Dass das so gehandhabt wird. Können wir jetzt auch gleich nochmal auf die Kosten drauf eingehen. Diese 12%, wie du sagst, ist eine Zielrendite. Die wird ermittelt kommt meistens vom Asset Manager, aus der bisherigen Performance, Track Record in dieser Strategie. Also auch bei allen Asset Manager, die wir ja jetzt erzählen, das sind ja keine neuen Asset Manager, sondern das sind alles große globale Private Equity Firmen, Vermögensverwalter, die das seit Jahrzehnten machen. Und das macht sowohl eine EQT, das macht eine Apollo, das macht eine BlackRock, das macht eine Partners Group bei uns oder auch eine UBS. Das an der Stelle auch nochmal gesagt, denn können wir vielleicht auch nochmal später darauf eingehen, so ein bisschen diese kritischen Stimmen, die es ja auch gibt in dem Bereich, können wir gleich auch nochmal versuchen, ein bisschen einzuordnen. Kosten, EQT sind 2,6% PA, ne, das sind Managementgebühren. Was nicht ausgewiesen wird, ist die Performancegebühr. Das so ein erster kleiner Kritikpunkt, denn der EQT-Fonds, wie gesagt, ist ein Dachfonds und das bedeutet, bei den unterliegenden Fonds fällt schon eine Performancegebühr an, die dann natürlich manchmal höher, manchmal niedriger sein kann, je nachdem, wie die unterliegenden Fonds performen. Und das beeinträchtigt ja auch die letztendliche Nettorendite des EQT-Dachfonds, über den man in Betrayed Republic investieren kann. Deswegen hier kleiner Kritikpunkt eher an EQT, gar nicht mal an Trade Republic, dass das nicht transparent ausgewiesen ist, was hier die Performancegebühr sein kann. Weil es gibt ja natürlich auch Szenarien, die durchgerechnet werden. Also jedes findet ihr in jeden Informationsblättern. Gibt es ein negatives, ein pessimistisches, ein mittleres, ein optimistisches Szenario. Und dort kann man dann auch anhand der Performancegebühr sozusagen sehen, wie viel Gebühr man am Ende bezahlt. Dementsprechend steht der EQT-Fonds bei schlanken 2,6%, muss man ehrlicherweise sagen. Im Vergleich sind sie schlank. Aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange, das muss man an der Stelle auch sagen.
Ja.
Thema Liquidität, so rein vom Asset Manager sind Rückgaben quartalsweise möglich. Trade Republic sitzt an einem oder baut einen Handelsplatz. Rücknahmen sind nicht garantiert, dass du es, also der Plan ist, dass du auf monatlicher Basis zurückgeben kannst. Rücknahmen sind nicht garantiert. Rücknahmen sind bei Private Equity Fonds nie garantiert. Genau. Das muss man an der Stelle auch noch dazu sagen.
Und den Handelsplatz erklärt man sich so ein bisschen so, also wenn ihr sagt, nach 6 Monaten oder 7 Monaten oder wie auch immer, ich will jetzt doch verkaufen, dann könnt ihr das tun über eben diesen Handelsplatz, wo dann auch nochmal andere Trade Republic Nutzer sind, die auch eben vielleicht Fonds kaufen wollen und dann gibt es ein klassisches Tauschgeschäft sozusagen. Ja.
Genau.
Aber es ist natürlich, steht ein Risiko, dass dann niemand diesen Fonds gerade kaufen will oder dass es andere Konditionen gibt, also dass vielleicht aber auch erstmal Kunden, die besonders viel von diesem Fonds verkaufen wollen, bedient werden und. Also so ganz sicher ist das eben nicht und deshalb auch hat sich natürlich auch Trade Republic da ja zusichern lassen, dass sie das verweigern können oder beziehungsweise einfach nicht durchführen, wenn
es nicht genau, passt. Ne, wenn es halt keine Gegenpartei gibt, kann man auch keinen Handel machen. Das ist relativ einfach.
Genau, völlig fair. Ja.
Aber spannend und eine interessante Möglichkeit auf jeden Fall. Zielinvestments, da ist, muss man sagen, dass EQT relativ transparent, worin investiert wird, zum Beispiel Flix.
Mhm.
Schon mal gehört, Flixbus, Flixtrain. Vinted ist mit drin, sagt euch sicherlich auch was. Und interessant, Risikoindikator, also es gibt ja mal eine Risikoskala, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, von 1 bis 7. 1 ist sowas wie ein Geldmarktfonds, 7 ist, weiß nicht, der dreifache Hebel auf Coinbase. Ja. Der hat eine 7, der hat eine 5 von 7 zum Vergleich. Ein MSCI World hat eine 4 von 7, S&P 500 hat eine 5. Also dort ungefähr einzuordnen.
Genau.
Genau, EQT, sind wir durch.
Ja, also genau, wir können ja gleich am Ende nochmal einmal alle.
Ja, machst du dann, du machst dann den Wrap-Up.
Ich mache den Wrap-Up, die Summary und spreche keine Empfehlung aus.
Kommen wir zu Apollo.
Ja.
Ich glaube, da können wir so ein bisschen vorwegnehmen. Da gab es am besten, glaube ich, die meiste Kritik zu. Ja. Kommen wir auch gleich zu, warum. Also Apollo ist eine Private Equity Multistrategie. Also investiert in Private Equity in verschiedenen Phasen, Stages. CRDT ebenfalls 12%. Performance dementsprechend auch bisher noch nicht da, denn ist auch neu. Und jetzt kommt so ein bisschen, ich sag mal, der Punkt, der, glaube ich, die größte Kritik ist. Und zwar kommt man auf Kosten von inklusive Performance, Management etc. auf 4,5% PA. Was?
Ja? Ich wollte nur einmal das in Zahlen also ganz transparent machen. Also das heißt, wenn ihr da 10.000 Euro reinlegt in diesen Fonds, dann sind das 450 Euro, die da im ersten Jahr schon mal alleine an Kosten verschwinden.
Ja.
On top kommt, also ne, da, wenn ihr das jetzt über 10 Jahre macht, dann sieht man, dass sich das ordentlich summiert.
Man kann es ja direkt gegeneinander stellen und man muss ja so ein bisschen sich überlegen, also diese 12% sind ja von Treasury Public, soweit ich weiß, netto ausgewiesen, das heißt nach allen Kosten. wenn Equity Kosten von 2,6% hat, C-Rendite 12%. Und Apollo Kosten von 4,5%, C-Rendite 12%. Könnt ihr euch auch selber ausrechnen, wie hoch denn die Bruttorendite sein muss, die erwirtschaftet werden muss, dass man da hinkommt.
Ja.
Und das kontinuierlich.
Ja.
Und ist anspruchsvoll. Also Apollo ist ein super guter Manager. Ob sie für Private Equity der richtige wird man sehen. Aber Apollo ist ein Riesenmanager, haben wir, wie gesagt, auch drüber gesprochen. Es ist ehrlicherweise, und das ist so ein bisschen das Problem oder auch die Kritik, die an der Stelle ist, wenn man so einen Fonds mit reinnimmt, der so teuer ist, also vielleicht sitzen wir ja auch in 2 Jahren und sagen, boah, der hat jetzt ja 24% gemacht, ne? Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Fonds ist, um Kleinanleger an Private Markets ranzuführen, um ehrlich zu sein. Also wenn da jetzt der Kommentar erlaubt sein darf, 4,5% ist wirklich teuer.
Ja,
ist für Private Equity schon sehr teuer. Rückgaben voraussichtlich auch quartalsweise. Das ist in dem Dokument von Apollo noch nicht so ganz drin. Sie planen damit. Aber nichtsdestotrotz gilt da auch das Gleiche, was wir gerade zu EQT gesagt haben. Themen. Das ist nämlich der nächste kleine Kritikpunkt. Die Leute wissen nicht, wo rein investiert wird. Also es gibt Topics. Ja. Automotive, Climate Engineering. Ja. Das bedeutet, so klassisch, werden wir gleich noch bei einem anderen Fonds sehen. Ich sag mal so ein bisschen ältere Schule Private Equity Manager, die sich nicht gerne irgendwie ins Dealbuch reinschauen lassen. Ist natürlich für Privatanleger so ein bisschen Blackbox, wo rein investiert wird. Man muss halt auf den Asset Manager vertrauen. Mal sehen. Wie gesagt, ich bin super gespannt, wie das Produkt angenommen wird. Und Risikoindikator ist hier eine 4/7, also eine Kategorie niedriger als der EQT, also auf einem Niveau von einem klassischen All-World-ETF.
Ja, total spannend, dass auch diese beiden es geschafft haben, sozusagen in die Auswahl von Trade. Also einer auf der einen Seite ein Funds of Funds, also ein Dachfonds von EQT größtenteils, zum überragenden Teil als Dachfonds mit einem relativ humanen Kosten, 12% Zielrendite, also eher, sagen wir mal, ein klassischeres Produkt in dem Sinne, jetzt und auch von den Firmen relativ transparent und auf der anderen Seite einen etwas teureren, der wirklich als mit Co-Investments, wissen wir noch nicht genau, rausgeht. Also diese Intransparenz, ich glaube, das ist schon nochmal
ein... Ich glaube, die ist ein bisschen klar geworden, dass es ein bisschen intransparent ist von der, wo rein investiert wird, plus gekoppelt halt mit diesen hohen Kosten, ist halt wirklich ist ein Thema. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das der Co-Investment-Fonds von Neuberger Berman, wo ihr sagt, ja, okay, noch nie gehört. Ja, das ist der Liquid-Fonds. Die Anteilsklasse oder beziehungsweise der Fonds heißt sogar, also es steht Liquid sogar auch mit drin. Neuberger Berman an sich, relativ bekannter Private Equity Manager, auch relativ groß. Das ist strategisch, ist ein Co-Investment-Fonds. Also hatten wir ja schon mal bei BlackRock und Scalable. Zielrendite sind 12% PA nach Kosten, soweit ich weiß, auch netto. Der Fonds ist tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger am Markt. Falls jemand von euch da draußen Liquid-Kunde ist, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie so die Performance war. Die Zahlen sind dazu nicht immer so einfach zu bekommen. Mindestanlage 20.000 oder 10.000 mit Sparplan. Gibt eine Lockerperiode, bedeutet ab Q3 2026 ist eine Rückgabe möglich. Und kostentechnisch sind wir hier ehrlicherweise auch relativ, also sind wir auch nah an den 4% Zielunternehmen, die drin sind, zum Beispiel Action ist drin, Wood McKinsey, klassisch, also auch wieder durch die Bank, Co-Investments, die dort sozusagen in dem Liquid-Fonds drin sind. So, erstmal Fragen, Paul, noch zu denen, bevor wir zu den anderen, zu Partners Group und UBS kommen, die es bei uns gibt.
Nein, ich glaube, vielleicht einmal noch auch wichtig zu sagen, ohne dass wir jetzt abdriften in die ganz großen Fragen in dieser Private Equity Demokratisierung, aber das sind ja auch Vermögensverwalter wie Apollo, die haben ja ganz, ganz viele Funds. Also über verschiedene Jahre, verschiedene Themen und so weiter. Die Funds, das ist ja nicht so, dass sie jetzt alle Funds einfach öffnen für Privatanleger, sondern Ach so. Ne? Mhm. Vielleicht das nochmal auch gesagt, diese Fans überlegen sich ja sehr genau, welche Fonds glauben sie, sollten sie für Privatanleger öffnen und sprechen dann eben mit
einem Distributor. Das ist ein sehr guter Punkt, genau. Also ich glaube grundsätzlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also warum ist das jetzt überhaupt möglich? Das ist ja diese ELTIF 2.0-Regulierung, genau, die sozusagen in Kraft getreten ist, in denen Asset Manager sozusagen einen Fonds nach diesen Regularien aufsetzen können und der ist dann auch für Privatanleger zugelassen. Du hast recht, diese Asset Manager haben verschiedene Fonds. Und dann kommt so ein bisschen auf das Fondsmanagement der Asset Manager an, wo sie diesen Fonds sehen. Mhm. Also ich kann nur von uns sprechen, weil wir von der Kuration her, wenn wir einen Fonds bei uns auf die Plattform nehmen, lehnen wir so 6 ab, die halt irgendwie nicht unseren Kriterien entsprechen. Ja. Das, was wir machen, ich kann da leider jetzt nicht für EQT oder Apollo, da bin ich nicht tief genug drin in diesen Fonds, dass wenn es einen Privatanlegerfonds gibt, dass die Deals, die gemacht werden, 1:1 verteilt werden auf den Fonds für, wie du sagst, der 10 Millionen legt, der natürlich andere Kosten, das ist ganz klar, aber der kriegt denselben Deal wie der Privatanleger, der für 10 Euro zeichnet. Und das ist zumindest das Kriterium, nach dem wir diese Fonds aussuchen. Das können wir auch gleich, das kann man auch nachsehen bei der Partners Group zum Beispiel. Das ist einer deren Kriterien, dass alle sozusagen das Gleiche bekommen. Und das ist auch der richtige Ansatz, für den wir stehen oder von dem ich auch überzeugt bin, weil es ist niemandem geholfen, wenn du jetzt halt noch so einen teuren Apollo-Fonds hast und dann kriegst du halt nur den Schrott. So. Genau. Und das ist, ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist einer der größten Kritikpunkte, der gesagt wird. Private Equity ist tatsächlich zum Teil, und wenn du in dieser alten Private Equity Welt bleibst, eine Blackbox. Und ich sag mal, Wealth Management oder beziehungsweise die Kunden, die halt diese normalen Tickets legen konnten, irgendwie ab 200.000 oder ab 1 Million oder ab 10 Millionen, die haben darauf vertraut, das ist so diese klassische Welt, aber das wird mit Kleinanlegern nicht funktionieren.
Genau.
Kleinanleger überlegen sich natürlich sehr genau, wo das Geld rein investiert wird und sobald da irgendwie ein Fragezeichen auf der Stirn ist, dann wird es halt nicht gemacht. Und deswegen ist Transparenz einfach super absolut wichtig.
Genau. Super wichtig. Und ich glaube, das ist schon spannend zu beobachten, ne? Dass verschiedene Funds, also dass die da anders mit Informationsflüssen umgehen und dass das natürlich auch bei Nutzern dann, wir werden es sehen, wie du sagst, natürlich verschiedene Reaktion hervorruft und die Fundmanager vielleicht auch das noch, die überlegen sich natürlich, was sie öffnen und was sie eben geschlossen lassen. Sie haben ja auch nochmal, wie du sagst, teilweise Investoren, die sehr, sehr viel mehr Geld geben, denen müssen sie auch irgendwie ein kleines Argument geben, warum sie da der Richtige sind und ein bisschen Exklusivität auf
bestimmten Fonds. Also es ist was dran, also man muss ehrlicherweise sagen, es ist was dran, es gibt Asset Manager, die die Privatanlegern schlechte Deals geben, ja.
Genau, es gibt es, aber das
gibt es und dementsprechend ist es halt enorm wichtig, dass man bei dieser Anlageklasse, wo man halt nicht genau reinblickt, halt zumindest einen Partner an der Seite hat, der da irgendwie eine Kuration vornimmt.
Genau.
Oder weiß, worauf man achten muss. Aber das, was ich anfangs gesagt habe, dass je mehr Druck drauf ist, je mehr, was die Leute wollen, werden sich die Fondsmanager auch ändern. Es kann auch sein, dass Apollo da ein bisschen transparenter wird, ne? Wenn jetzt von Trade Republic das Feedback kommt, in unserem Kundensupport ist jede Anfrage, was ist denn da drin und wie auch immer. Es ist das, was wir unseren Asset Managern widerspiegeln. Manche hören drauf, manche nicht. Das ist überall so. Aber lass uns gerne, weil ich gucke auch mit einem Blick auf die Uhr, nicht, dass das alles hier ein bisschen zu lange wird mit diesen ganzen Fonds, die jetzt verfügbar sind. Kommen wir zum Angebot. Private Equity Angebot, welches es bei Now gibt. Das ist zum einen von der Partners Group und zum anderen von der UBS Partners Group. Schweizer Asset Manager, ich glaube knapp 180 Milliarden Assets under Management. Das ist ein Direct Investment Fund, also so wie man sich einen Private Equity Fonds vorstellt. Die Partners Group geht in die verschiedenen Unternehmen rein, holt sich da eine Mehrheitsbeteiligung, kann da wirklich auch strategisch was verändern und auch sagen, wo es lang geht. Ja, mit so einer Mehrheitsbeteiligung kann man viele Sachen machen. Und versucht dann über die Wertsteigerung der Unternehmen dann Rendite für die Fonds oder für den Fonds sozusagen zu erzielen. Zielrendite 14%, wie gesagt, Zielrendite. Die Performance seit Auflage, den Fonds gibt es jetzt seit August letzten Jahres, 14,2%. Rendite hochgerechnet, also die gibt es 0,83 Jahre, wenn man die hochrechnet, sind wir, landen wir bei 17,23%, also ungefähr ziemlich genau bei der Zielrendite, Ticken höher. Auf dem Weg ist gerade die Partners Group. Kosten sind wir hier bei 3% PA. Wir reden hier auch gerade, was ich gesagt habe, die Performance, die ist netto. Also da sind die Kosten von der Partners Group schon mit drin. Also es sind wirklich die Kurswerte, die sozusagen hier mit reingenommen wurden. Das ist halt auch immer wichtig zu schauen, wieso die Fonds in der Vergangenheit performt haben. Liquidität, 2 Monate Kündigungsfrist zum Monatsende, aktuell sogar noch ein Soft-Lock-up bis Ende nächsten Jahres. Man kann es noch verkaufen, aber mit einem Abschlag. Zielinvestments, zum Beispiel Breitling, die Uhrenmarke, Velvet Care, ist ein Hygieneartikelhersteller aus Polen, aus Osteuropa, also es ist kein fancy,
nee, kein
attraktives
Tech.
Geschäft, es ist kein Tech, genau. Und die Rosen Group ist einer der größten Pipeline-Inspekteure in Europa, die wohl Pipeline, so wurde es mir gesagt, beim laufenden Betrieb warten können. Das ist wohl einzigartig.
Wow.
Aber wie du auch da hörst, ist so dieser klassische Mittelstand. Und das ist genau das. Es ist ein Late-Stage-Private-Equity-Fonds, hat einen Risikoindikator 4 von 7. Haben wir heute auch schon mal gehört. Genau. Und das ist die Partners Group.
Ja. Und dann lass uns einmal noch kurz die UBS durchsprechen. Mhm. Auch wieder in der Hinsicht vielleicht dem EQT-Fonds von der Struktur etwas ähnlicher, ne, als Dachfonds.
Es ist von der Struktur ähnlich, aber dann, wenn man genau hinschaut, es ist ein Secondary-Fonds. Mhm. Ist ein Dachfonds, bedeutet, er investiert in andere Fonds, die diese Secondary-Strategie verfolgen. Secondary oder Sekundärtransaktionen wäre genau das. Die Partners Group sagt, ja, Breitling, alles schön und gut, möchte jetzt gerne exiten. IPO wollen wir nicht, verkaufen wir, Sekundärtransaktion landet eventuell in einem Fonds, wo die UBS rein investiert. So funktioniert eine Sekundärtransaktion. Zielrendite 14%. Hier muss man ganz klar sagen, hat die UBS bisher PA nicht geschafft. Mhm. Also Laufzeit jetzt von über 1000 Tagen, ne, 2,7 Jahre, Rendite PA ca. 9,68% netto. Der war ehrlicherweise auf einem guten Weg, aber auch Private Equity trifft auch die geopolitischen Spannungen. Dementsprechend ist er vor allem Anfang des Jahres sehr stark gesunken und ist jetzt mittlerweile wieder auf dem Niveau vom Anfang des Jahres. Aber nichtsdestotrotz, da auch hilft Transparenz einfach enorm. Die 14% hat er bisher auf die lange Sicht seit Auflage nicht geschafft. Kosten sind 3,1% PA. Variieren auch je nach Performance-Szenario. Hier hast du halt auch diese Performance-Gebühr ausgewiesen. Wenn sozusagen der Fonds höhere Renditen erzielt, dann wird er auch teurer. Das ist ja der Sinn hinter dieser Performance-Gebühr. Und dann ehrlicherweise weiterer Kritikpunkt, den wir auch aus unserer Community hören. Zielinvestments sind auch nicht offengelegt. Es sind Projektnamen. Es ist in den Quartalsberichten, sind die Projekte sehr detailliert beschrieben. So dass, wenn man ChatGPT mächtig ist, auch rausfindet, welches Unternehmen das ist. Jetzt an der Stelle einfach mal so gesagt. Und Risikoindikator ist auch eine 4 von 7 Liquidität, 3 Monate zum Quartalsende verkaufen. Ansonsten kaufen kann man alle Fonds soweit monatlich, über die wir gesprochen haben. Kurswert von allen, Entschuldigung, Kurswert sind, meine ich, Veröffentlichung auch bei allen monatlich. Da nehmen sie sich nicht viel. Aber das ist erstmal das. Und das ist sehr interessant. Und ich merke gerade, ich habe sehr viel geredet. Das merkt auch gerade meine Stimme. Ich sag mal so, vor 1,5 Jahren, 2 Jahren wäre dieser Podcast sehr, sehr kurz gewesen.
Richtig. Ja. Liquid hätten wir vielleicht gehabt.
Liquid hätten wir noch dazu gehabt. Aber die Entwicklung ist super, dass wir über so viel reden können. Und ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir in einem Jahr sprechen, haben wir wahrscheinlich über 12 Fonds reden,
ja,
die verfügbar sind.
Genau, also mir sind alleine 2 bekannt, die gerade versuchen, einen aufzulegen. Ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich mehr. Ihr kriegt es ja jeden.
Wer denn?
Sag ich dir nach dem, okay, nach dem Podcast. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr eine Vermutung habt, meldet euch gerne per Mail. Ich glaube, nein, aber jetzt, um es auch kurz dann zum Schluss zu bringen, ich glaube, das Spannende an der ganzen Sache ist ja, diese Fonds, sind oft neu aufgelegte Fonds, in die jetzt Privatanleger mit reingeholt werden, logischerweise, weil das Ganze, die, sagen wir mal, das Legal Framework ja auch noch relativ jung ist. Das heißt, wir haben nicht so viele historische Werte auf diese Fonds. Was wir haben, ist historische Werte von den Asset Managern in den meisten Fällen.
Muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Also genau. Also wir haben einmal zum historische Werte der Asset Manager. Dann gibt es einmal eine Strategie und unter dieser Strategie liegen verschiedene Fonds. Mhm. Bedeutet zum Beispiel, ich kann es nur für unseren sagen, diese Strategie, unter der der Partners Group Fonds aufgehangen ist, die gibt es seit über 10 Jahren.
Ja.
So, und die hat auch eine soliden Outcome erzielt, warum die 14% nicht irgendwo herkommen.
Ja.
Und das sollte man halt schauen und prüfen, ob das, ob diese Strategie das halt ist oder ob es halt wirklich eine, sogar noch eine neue Strategie ist, wo ein neuer Fonds drunter ist, also komplett neu. Dann sollte man sich so ein bisschen auch mal schauen. Es ist sehr, sehr schwer zu durchblicken als Privatanleger, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber ich kann auch nur dafür sensibilisieren, dass man sich da einen Partner sucht, wenn man in den Bereich reingehen möchte, der für einen auch die Due Diligence schon übernommen hat.
Und das ist ein gutes Stichwort, nämlich ein Tipp als Privatmensch jetzt ist, all diese Unternehmen, die Private Equity jetzt auch anbieten, Scalable Trade und auch die, die schon länger dabei sind, die haben alle Kundensupport, der im Normalfall auch offenes Ohr dafür hat und gerne unterstützt und Hinweise gibt und ein bisschen Informationen anbietet noch über das, was man vielleicht so sich selbst anliest. Also auch da die Empfehlung, lest euch ein, fragt tatsächlich nach, schreibt den Unternehmen und genau und überlegt sehr genau, in welchen Fonds ihr investieren wollt. Und ich glaube, das Angebot wird eher größer als kleiner in den nächsten Monaten und Jahren.
Das, da, davon gehe ich aus und bringt uns auch direkt zum Begriff der Woche, semi-liquide Fonds. Ja. Denn der Großteil der Fonds, über die wir gesprochen haben, sind semi-liquide. Semi-liquide bedeutet, ja, es ist so ein schönes Marketingwort eigentlich, es ist nicht liquide, also Private Equity ist nicht liquide, also wer einem erzählen möchte, dass Private Equity liquide ist, das ist nicht der Fall. Semi-liquide bedeutet, dass man sozusagen eine Möglichkeit hat, früher seine Anteile zu veräußern, meistens ist es quartalsweise, manchmal ist es monatlich. Es ist so ein Entgegenkommen für den Privatanleger, der sich das wünscht. Es gab auch andere geschlossene Fonds, die für Privatanleger angeboten wurden, die nicht funktioniert haben. Mhm. Was man, vielleicht noch einen Satz dazu, was man natürlich da noch beachten muss, ist, wenn diese Liquidität gewünscht ist, müssen diese Fonds halt auch ein gewisses Cash oder liquides Vermögen im Fonds halten. Das sind dann je nach Fonds zwischen 5% und 20%. Also 5% bis 20%. Das geht dann natürlich auf die Rendite. Also ist dann immer so der Vergleich, was möchte man haben, Liquidität oder Rendite. Aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand keinen Bock hat auf 16 Jahre locked up. Locked up, haben wir auch schon mal drüber geredet. Closed end, kommt nicht raus.
So.
Jetzt habe ich mich wirklich in die Begriffe reingeredet.
Nee, aber ich glaube, es ist ja gut, weil das war genau das, was sich die Leute gewünscht haben, die uns und mir dann auch geschrieben haben. Insofern, glaube ich, war es den Deep Dive wert. Die Zahl des Tages, die nehme ich dir ab, damit du die Stimme erholen kannst.
Danke.
Es sind 400% und ich glaube, ich wollte es einfach nochmal zum Ende nochmal sagen, weil es Wahnsinn ist. Also Corporate Bond von Capgemini, der jetzt ausgegeben wurde, der war 400% überzeichnet. Starkes Zeichen für Corporate Bonds, starkes Zeichen für europäische Firmen auch und ein gutes Zeichen für Beratungen, dass da tatsächlich auch noch Vertrauen im Markt ist.
Ja, Paul, und damit sind wir, glaube ich, am Ende der Folge. Es ist sehr, sehr viel fachlich heute. Wirklich mal, wirklich richtiger Deep Dive.
Ja.
Wer da Fragen hat, schreibt uns gerne. pos@morningcrunch.de. Wir stellen mal eine Übersicht in die Shownotes rein.
Mhm.
Da haben wir einiges aufbereitet, dass man sich das alles mal schwarz auf weiß oder bunt auf Farbe anschauen kann. Genau. Und dann freuen wir uns auf euer Feedback.
Ja, bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.